fliegt, weil der Kobold nichts vergisst. Die alte, dicke Burgmauer reicht uns heute nicht. Zero Trust ist hier die Pflicht. Schau mir ins Gesicht. Set wie Zero Trust.
Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder die neue Infosec-Theater-Folge euch anhört. Heute dürfen wir als Gast die liebe Lisa begrüßen. Und bevor wir starten, Lisa, stell dich bitte doch einmal kurz vor, welche drei interessanten Dinge dürfen die Zuhörer über dich erfahren?
Ja, mein Name ist Fröhlich. Ich höre ganz oft, Name ist Programm, dem würde ich mich da anschließen. Also ich bin in der Regel ein herzlich gut gelaunter Mensch. Das ist eine Sache. Ich bin über Umwege in die Cybersicherheit geraten. Ich bin nämlich studierte Germanistin. Das vermutet man wahrscheinlich eher nicht so in dem Bereich. Und die dritte Sache ist, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan und tatsächlich Mitglied bei Darmstadt 98. Also von daher, ich freue mich, wenn wir tatsächlich dieses Jahr im Sommer möglicherweise wieder in die erste Liga aufsteigen.
Yay, schön, dass du da bist. Ich bin leider kein Fußballfan, aber Cybersecurity verbindet uns ja trotzdem. Und ich freue mich einfach sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir steigen ja heute in das Thema Z wie Zero Trust ein. Zero Trust klingt ja erstmal nach niemandem Vertrauen. Aber du kannst uns gerne mal erzählen, was steckt wirklich dahinter?
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also Zero Trust ist im Grunde sozusagen ein Sicherheitsprinzip. Also das ist kein Produkt, was ich irgendwie kaufen und einfach irgendwo implementieren kann, sondern es ist eher ein Sicherheitsarchitekturmodell, also ein Prinzip, wonach sich bestimmte Sicherheitsrichtlinien orientieren sollten. Und tatsächlich ist es so, dass der Leitsatz dieses Modells tatsächlich so lautet, dass man sozusagen niemandem vertrauen soll und immer verifizieren soll. Also das heißt, man muss immer prüfen, im Grunde bei jedem Zugriff auf ein System oder auf ein Netzwerkteil oder auf irgendetwas, was ich anwenden möchte, wer bin ich und darf ich das? Das ist im Grunde so mal die Basis dessen, was Zero Trust so mit sich bringt.
Gibt es dann auch gewisse Rollen, die da mitspielen, also Identität oder Geräte oder so einen gewissen Kontext bei dem Thema?
Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich habe tatsächlich eine ganz gute Analogie mir überlegt, wie man das vielleicht auch mal so erklären kann, was bedeutet denn das eigentlich? Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, ich meine, wir haben das Gott sei Dank ja nicht so explizit, aber nehmen wir mal an, ich will in so eine Hochsicherheitsbank. Ja, und ich erinnere die Bank beispielsweise, ne, so Harry Potter, Gringotts, die Kobold-Bank.
Sehr gut.
Da kann auch nicht jeder einfach so reinmarschieren. Und auf jeden Fall, draußen steht vielleicht jemand, der kontrolliert deinen Ausweis. Das ist sozusagen mal der erste Sicherheitscheck. Bist du überhaupt derjenige, der in die Bank darf? Dann musst du im Kassenbereich, wenn du da vielleicht irgendeine Abbuchung machen willst oder was auf dein Konto einzahlen willst, wieder deinen Ausweis zeigen, um nochmal demjenigen an der Kasse zu zeigen, dass du derjenige bist, der sozusagen auch die Berechtigung hat, Geld von diesem Konto zu holen oder auf dieses Konto einzuzahlen. Dann ist es so, wie bei Harry Potter, ne? Ich erinnere den kleinen Kobold, der Harry Potter und Hagrid auf einer abenteuerlichen Fahrt durch die Katakomben in dieser Bank zu einem Verlies bringt, beziehungsweise zu einem, ne, mit, und die brauchen also einen Schlüssel für dieses Verlies und sie brauchen noch einen Begleiter, der dabei ist. Ja,
stimmt.
Also da kann sich nicht einfach jeder frei bewegen. Und es ist tatsächlich auch so, dass auch die Bankdirektoren selbst oder diejenigen selbst, die in der Bank schon arbeiten, auch nicht überall hinkommen, sondern auch sie müssen sich ausweisen, auch sie müssen zeigen, wer sie sind und wofür sie eigentlich in den Tresorraum wollen. Das heißt, es ist eben so, dass nicht jeder reinkommt, nur weil er schon in der Bank selbst drin ist, sondern innerhalb der Bank gibt es weitere Sicherheitsstufen, sozusagen die da mit eine Rolle spielen. Und ja, du hast ja verschiedene quasi Rollen angesprochen und es ist eben so, es gibt sozusagen auch so verschiedene ja verschiedene Wege, wie man das im Grunde überlegen kann. Ne? Also es gibt zum einen dieses Thema, dieses Grundprinzip, es muss immer alles verifiziert werden. Mhm. Also es ist eben nicht nur so, dass ich prüfen muss, ob jemand das richtige Passwort kennt, sondern ich muss eben auch gucken, wer bin ich oder woher kommt derjenige, was für ein Gerät will der denn da irgendwie benutzen. Auch solche Dinge, bei Zero Trust werden auch solche Dinge berücksichtigt, zum Beispiel wie, ist die Uhrzeit verdächtig? Also ich arbeite ja normalerweise, sage ich jetzt mal, zwischen 8 und 17 Uhr. Wenn ich mich jetzt um 23.30 Uhr in irgendwelche Anwendungen einwählen möchte, dann ist das ja rein theoretisch per se, wenn ich nicht gerade auf der anderen Seite der Welt in einer anderen Zeitzone sitze, schon mal verdächtig. Weil normalerweise, fällt es nicht mit meiner Arbeitszeit sozusagen in ein und dieselbe Zeit, ja? Also, und es gibt natürlich auch bestimmte Dinge, die bei Zero Trust eine große Rolle spielen. Und das zweite Prinzip ist eben so dieses Thema von den minimalen Rechten. Also ich als Lisa Fröhlich bekomme in unserem Netzwerk Zugriff auf die Anwendungen und die Systeme, auf die Prozesse, mit denen ich täglich arbeiten muss. Ich komme aber jetzt nicht auf das Finance-Laufwerk. Ich komme auch nicht auf das Laufwerk der internen IT oder bei uns in dem Fall, ich habe auch nichts auf dem Operations-Laufwerk zu suchen, weil ich einfach in dem Bereich nicht arbeite. Ich habe da keine Kapazitäten, ich habe keine Ressourcen und vor allen Dingen bin ich nicht Expertin für all diese Themen. Also warum sollte ich mich da in diesen Bereichen bewegen? Ja. Das heißt aber auch, wenn Zero Trust in Anwendung ist, wäre es verdächtig, wenn ich als Nutzerin mich in diesen Bereichen bewegen würde. Also das würde im Grunde so ein System dann auch schon quasi
erkennen.
Genau. Oh,
sehr gut. Ja, ich fand das richtig gut, die Analogie, die du gezogen hast mit Harry Potter und dem Kobold. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war, aber ich erinnere mich auch, dass die Kobolde nicht alle Berechtigungen hatten. Mhm. Wie du gesagt hast, oder alle Schlüssel. Es war ja dann auch nur ein bestimmter Kobold. Und ich glaube, so ist das auch mit den Berechtigungen, wenn wir darüber sprechen. Und du hattest ja auch vorhin das Thema Least Privileged auch angesprochen. Mhm. Und genau, das fand ich einfach interessant und auch ein super Beispiel, das du da hergezogen hast. Was mir gerade noch eingefallen ist, du hast ja vorhin gesagt, dass das verdächtig sein könnte, wenn ich mich dann von einer anderen Location aus irgendwie anmelde und zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Mhm. Also dann spielt da auch dann Remote Work, also gerade jetzt auch zu Zeiten von Flexwork oder so, Homeoffice oder Cloud oder mobile Geräte da auch eine bestimmte Rolle.
Es ist ja so, ich meine, früher, also was heißt früher, das hört sich mal an, als wäre das schon 100 Jahre her, ne? Also ich meine, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie 50 Jahren damals, aber die klassische IT-Infrastruktur oder der klassische IT-Infrastrukturschutz, der basiert ja auf so, also das nennt man ja Perimeterschutz. Also da geht es ja darum, das ist im Grunde so ein bisschen Idee von einer Burgmauer, ne? Also das ist im Grunde sozusagen dieses alte Modell. Man hat irgendwie eine Burg und dann schützt man seine wichtigsten Assets nochmal hinter 2-3 Türen. Gleichzeitig war es so, dass wenn du beispielsweise vor der Tür gestanden hast und hast denjenigen zugerufen, nee, lasst mir mal das Burgtor runter, dann konntest du dich innerhalb der Burg frei bewegen. Und dann war das nicht nochmal so, dass du an der einen oder anderen Stelle nochmal überprüft worden bist oder nach deiner Berechtigung gefragt wurdest, sondern wer einmal drin war innerhalb dieses Netzwerks oder innerhalb dieses Systems, dem wurde vertraut. Grundsätzlich. Die eigentlichen Sicherheitsvorkehrungen, die waren nur an der Außenmauer. Ne? Also das, um jetzt nochmal, ne, wenn wir zurückgehen zur Gringotts Harry Potter Bank, dann hätten wir nur am Eingang einmal eine Sicherheitskontrolle. Dann hätten wir eben keinen Kobold, der uns zu unserem Tresor begleitet. Oder wir hätten nicht nochmal eine Verifizierung am Bankschalter direkt und eine genaue Prüfung, ob diejenigen, die vor mir stehen, jetzt genau diejenigen sind, die eben den Zugriff bedürfen.
Das war das alte, klassische Sicherheitsmodell.
Das ist so ein klassisches perimeterbasiertes.
Außengefährlich.
Genau. Innensicher. Und jetzt ist es so, wir haben ja jetzt im Grunde Homeoffice, Remote Work, das ist ja mittlerweile mehr oder weniger Standard in vielen Unternehmen. Da hat natürlich die Corona-Pandemie einen unheimlichen Zug draufgesetzt. Ja, also ich meine, das ist ja im Grunde was Turbo-Digitalisierung gewesen. Ja, viele Systeme sind da nicht richtig nachgezogen worden, weil zum einen ist es eben so, dass wir mit diesen ganzen Zugängen von außen in ein System ja irgendwie den Zugriff auf diese Systeme managen müssen. Und wie gesagt, früher galt einfach mal, wer einmal in diesem System war, dem konnte vertraut werden. Jetzt ist es ja auch so, wir haben beispielsweise auch große Cybervorfälle gesehen, bei denen es eben nur an einem beispielsweise kompromittierten Passwort lag, damit dem sich Angreifer in das System reinhacken konnten. Also bei Colonial Pipeline beispielsweise 2021 war das so. Da wurde im Nachgang festgestellt, dass die Angreifer über ein kompromittiertes VPN-Passwort reingekommen sind in das System und konnten sich dann innerhalb des Systems quasi frei bewegen. Wahnsinn. Es gab keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die nochmal geprüft hätte, du hast zwar ein VPN-Passwort, aber vielleicht ist es doch, gucken wir nochmal, ob du tatsächlich die Berechtigung hast. Ja. Und es ist eben so, dass in diesem vermeintlich alten Modell einfach, wie gesagt, das einmalige Einloggen reicht, um überall hinzukommen. Und das ist eben sozusagen bei diesem Zero-Trust-Sicherheitsmodell nicht so. Das heißt, du hast auf jeden Fall immer die Sache, dass jeder ständig überprüft wird. Du hast zusätzlich eben nochmal bei jedem Zugriff eine zusätzliche Prüfung, also Stichwort Multifaktor-Authentifizierung. Nur weil ich jetzt mal mich bei meinem VPN anmelde, heißt es ja noch lange nicht. Vielleicht hat jemand auch mein Passwort geklaut, sozusagen Einwahldaten. Das kann allen mal passieren. Und ich habe auch quasi minimale Berechtigungen eben innerhalb dieses Modells, weil wie gesagt, ich brauche keinen Zugriff auf unsere Lohnbuchhaltung. Da habe ich nichts verloren. Also kriege ich auf diesen Bereich einfach keinen Zugriff. Und es ist eben so, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast ja eben diese Remote Work angesprochen. Früher ist man eben ins Büro gegangen und dann war man quasi innerhalb dieses Netzwerks, weil, dann warst du quasi drinnen. Du hattest vielleicht unten auch noch eine Eingangskontrolle und dann hast du im Bürogebäude gesessen. Und in der Regel, also bei uns im Büro ist es so, ich kann von unserem Büro aus auf Themen und Anwendungen zugreifen, für die ich zu Hause ein VPN brauche. Ja. Die sind einfach quasi in unserem Gebäude, in unserem Büro freigeschaltet. Und beim Zero-Trust-Modell spielt der Ort keine Rolle. Das heißt, die Überprüfung meiner Identität oder die Überprüfung meiner Berechtigungen, die findet unabhängig von den Orten statt. Und vor allen Dingen ist es eben so, dass auch immer der Kontext mit betrachtet wird. Wählt Lisa sich um 23.30 Uhr ein und wenn ja, warum? Ja. Weil eben auch zu Zero Trust gehört, dass eben alles, was passiert, kontinuierlich überwacht wird. Weil nur so kannst du auch gewährleisten, dass eben jeder einzelne Zugriff vielleicht später auch nochmal eingeloggt ist und ich im Nachgang vielleicht, wenn irgendetwas vorgefallen ist, genau sehen kann, an welcher Stelle kam denn der Angreifer.
Ja, das macht das alles dann noch transparenter, klar. Aber du hast gerade was Interessantes gesagt, dass einige Unternehmen auch gerade nach Corona noch nicht so richtig mitziehen konnten. Mhm. Und dementsprechend auch anfälliger und sensibler dafür sind oder generell für auch Angriffe. Woran kann das liegen? Ist das zu kompliziert für die, das zu implementieren? Oder gibt es da irgendwelche gewisse Herausforderungen, die Zero Trust mit sich bringt? Was ist so dein Gefühl oder deine Wahrnehmung?
Also meine Wahrnehmung ist einfach die sogenannte, in Anführungsstrichen, gewachsene IT-Infrastruktur. Ne? Also wie oft hört man an allen Ecken und Ständen, das ist historisch so gewachsen. Ja, klar. Und das ist eben auch ein Riesenthema. Wenn ich jetzt beispielsweise mir einen Konzern vorstelle, der so eine gewachsene IT-Infrastruktur hat, die vielleicht noch auf einem alten System, auf dem alten Sicherheitsmodell basiert, und dann kaufen die beispielsweise 3 neue Unternehmen dazu. Dann wird es ja in der Regel vermutlich einfach nur so angeflanscht. Also das heißt, eigentlich wachsen Netzwerke organisch und viele Systeme bedeuten eben auch einen höheren Aufwand, was sozusagen die Administrierung sozusagen angeht. Da ist ein Stichwort Fachkräftemangel. Wer soll diese ganze Mikrosegmentierung, also quasi bei Zero Trust werden die Netzwerke ja auch in kleinste Einheiten unterteilt, damit eben sozusagen mehrere Hürden entstehen, damit so die Angreifer sich nicht eben durchs ganze Netzwerk bewegen können, sondern dass nach irgendwie zwei Hürden eben Schluss ist spätestens. Das heißt, ich habe die Leute nicht, die das vielleicht aufsetzen und betreuen. Dann habe ich das Thema, dass natürlich sozusagen Zero Trust auch eine moderne IT braucht. Ne, ich sag nur never change a running system. Viele Unternehmen arbeiten eben auf Systemen, die, solange sie funktionieren, auch noch genutzt werden. Dann ist es eben auch so, dass so eine, dass diese bestehenden Sicherheitsprozesse und auch die Modelle sozusagen, die dem zugrunde liegen, die müssen ja tatsächlich erstmal neu überdacht werden. Die müssen überprüft werden. Was habe ich? Wie viel habe ich? Was muss ich machen, um es irgendwie auf Zero Trust Modell quasi anzupassen? Es braucht auch eine Veränderung in der Sicherheitskultur. Also es ist nicht nur so, dass wir technische und organisatorische Maßnahmen sozusagen übernehmen müssen, sondern wir brauchen eben eine neue Denkweise, weil, sind wir mal ehrlich, so strengere Sicherheitskontrollen, Zwei-Faktor-Authentifizierung an allen Ecken und Enden, ich sag mal so, der gemeine Mensch, ich zähle mich auch dazu, ist ja in der Regel eher so ein bisschen faul und sobald...
Bequemer.
Ne, ein bisschen bequem, und auch sobald ich irgendwie etwas als sehr lästig empfinde, dann versucht ja auch der kreative Geist, mich in irgendeiner Art und Weise an dieser lästigen Herausforderung drumherum zu fahren. Alle Leute wollen einfach arbeiten. Ich glaube, die meisten Menschen wollen auf die Arbeit gehen, ihren Laptop aufklappen und loslegen. Und wenn sie dann natürlich noch 72 Token, dreimal Multifaktor-Authentifizierung, das kann eben auch sein, dass das bestimmte Hürden mit sich bringt. Ja. Gleichzeitig finde ich das aber sehr, sehr sympathisch, überhaupt mal diese ganzen Sicherheitsprozesse zu überdenken und auch die Frage zu stellen, brauchen wir denn beispielsweise noch Prozesse, bei denen eine E-Mail einen Anhang haben muss?
Echt so?
Ja, also, weil, sind wir mal ehrlich, der Mensch als solcher, und es ist ja auch immer eine Diskussion, die geführt wird, schwächste Glied, stärkste Glied in der Sicherheitskette. Jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag. Egal wie gut ich mich mit den Dingen auskenne, egal wie aware ich bin. Wenn ich einen schlechten Tag habe, habe ich einen schlechten Tag.
Genau.
Wenn ich gestresst bin. Ja, also egal, wo man fragt, wenn man sich umhört, es gibt immer sozusagen diesen einen Mikromoment der Unachtsamkeit. Das kann man nicht verhindern.
Das kann auch jedem Experten passieren.
Das kann jedem Experten passieren. Und es gibt natürlich auch Menschen oder auch jemand, der sozusagen aus diesem systemtheoretischen Background kommt, der sagt dann natürlich, fix nicht den Menschen, sondern fix das System. Mhm. Ja? Und solange wir, wie gesagt, Prozesse haben, wo wir einen E-Mail-Anhang haben, weil mir irgendeine Rechnung per PDF geschickt wird, sorry, Da hilft das beste Zero Trust Konzept nichts. Also das heißt aber, wenn ich sage, ich möchte mich als Unternehmen mit Zero Trust beschäftigen, dann habe ich die Gelegenheit zu gucken, okay, wie kann ich meine Sicherheitskultur, wie kann ich meine Prozesse und wie kann ich irgendwie technologische Hürden anpassen, so dass ich Zero Trust am Ende des Tages umsetzen kann. Und ich glaube, dass die Vorteile einfach am Ende des Tages tatsächlich überwiegen, weil natürlich immer mehr Daten gehen in die Cloud. Aha. Das ist ja auch etwas, ne? Die Daten liegen auch nicht mehr alle nur bei uns. Das heißt, auch da, wir haben im Grunde sozusagen super viele Innentäter. Also ganz viele Angriffe passieren ja auch nicht nur von außen, sondern eben, und selbst wenn wir Innentäter wider Willen haben, weil ich unachtsam bin und mir irgendwie meine Credentials geklaut worden sind oder ich im ICE sitze und ich keine Spy-Folie auf meinem Display habe und der Nachbar nebenan alles mitkriegen kann. Also es gibt einfach tausend Wege, um irgendwie Passwörter zu bekommen. Wer Social Engineering betreiben will, der betreibt es und der kriegt das wahrscheinlich auch aus sehr achtsamen Menschen raus. Also von daher kann ich mit Zero Trust einfach auch die Angriffsflächen reduzieren, die sich eben, je digitaler unser Leben wird, und unser Leben wird digitaler. Ich meine, ein Mensch ohne sein iPhone ist vermutlich heute nicht mehr überlebensfähig in 90% der Fälle, würde ich mal behaupten. Und wenn ich sowas eben konsequent kontrolliere, dann lohnt sich am Ende des Tages auch der Aufwand. Natürlich ist es ein hoher Aufwand, weil ich kann ja nicht einfach in einer Organisation Zero Trust als Sicherheitsmodell erstmal allen überstülpen. Aha. Ja, weil ich muss erstmal gucken, okay, wie sieht's denn bei mir überhaupt aus, ne? Bestandsanalyse. Dann muss ich gucken, okay, wo sind denn bestimmte Pfade, die ich eben unterbinden muss? Auf welchen Mikroebenen muss ich mein Netzwerk segmentieren? Und. Das ist am Ende des Tages eine sehr zeitaufwendige und auch ressourcenintensive Arbeit. Gleichwohl ist sie es meiner Meinung nach auf jeden Fall wert, ne? Weil dadurch erhöht sich einfach deutlich die Cyberresilienz gegenüber Angreifern, weil eben Angreifer klar immer noch irgendwie in die Systeme gelangen können. Wenn ich aber wirklich konsequent quasi an jeder Netzkante oder an jeder Grenze wirklich eine Zugangskontrolle oder eine Zugriffskontrolle, Authentifizierungsmaßnahmen einsetze, dann ist vielleicht nach zwei Räumen ist dann Schluss, ne? Also ja. Ich erinnere Harry Potter, als die nämlich in Teil 5 oder 6 brechen sie, oder ist es in 7? Ach, ich weiß es nicht. In einem der letzten Teile brechen die drei, ja, mit viel Safttrank getarnt als Trix Lestrange, brechen sie in Gringotts ein. Und da ist es nämlich so, dass sie mit der Achterbahn durch so einen Wasserfall fahren und plötzlich der Kobold merkt, Mensch, das ist gar nicht Bellatrix, sondern dieser Wasserfall. Fliegen die auf und sozusagen der Vielsafttrank funktioniert nicht mehr und sie, ne, das sind genau die Dinge. Das heißt, ihnen gelingt es trotzdem, das zu klauen, was sie klauen wollen. Einer der Horcruxe. Aber am Ende des Tages gab es eine zusätzliche Zugriffskontrolle, die funktioniert hat. Das war sozusagen die letzte Hürde, die sie nehmen mussten. Wahnsinn. Und das ist eben auch so, wenn man das runterbricht, glaube ich, macht es Sinn, sich den Aufwand zu nehmen. Weil wenn ich jetzt, ne, ich glaube, IBM, die veröffentlichen ja immer so ein bisschen auch diese Zahlen, und ich habe so eine Zahl im Kopf von dem Cost of Data Breach, den die regelmäßig rausbringen, von 2023. Das kostet Unternehmen durchschnittlich 4,5 Millionen Dollar. Also es ist auch einfach unfassbar teuer, wenn ich Daten verliere oder wenn ich eben angegriffen werde. Und das kann ich im Grunde reduzieren oder vermeiden, indem ich entsprechende Sicherheitsmodelle fahre. Also von daher sollten die Organisationen und Unternehmen ein ureigenstes Interesse daran haben, möglichst sicher zu agieren und eben solche Modelle auch einzuführen. Vor allem im Hinblick auf, dass der Mensch einfach ein fehlbares Wesen ist.
Das hast du gut ausgedrückt. Aber du bist ja auch KI-Experten. Also du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit KI, habe ich mitbekommen. Und du hast ja auch von erwähnt, dass es auch irgendwie lästig ist, wenn du dann E-Mails mit Anhängen heutzutage noch kriegst. Und man kann ja auch gefühlt alles aktuell irgendwie automatisieren. Was glaubst du denn, also wie beeinflusst denn KI auch generell in der Zukunft und auch so neue Technologien, das Zero-Trust-Modell, wie könnte es ja tatsächlich beeinflussen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil mir drängt sich als allererstes natürlich die ketzerische Frage auf, wer kontrolliert die Identität von den KI-Agenten, die miteinander agieren. Das muss als allererstes mal geklärt werden. Also ich glaube, das ist etwa, also dieses Thema KI überrollt massiv meines Erachtens die Unternehmen, und die Komplexität und die Dynamik sind enorm, und das heißt im Grunde, die Zahl der Cyberangriffe steigt ja auch, weil eben Angreifer KI nutzen können und sich zunutze machen auf allen Ebenen. Das ist egal, wir sehen das im Bereich DDoS. Es gibt wirklich mittlerweile KI-Agenten oder beziehungsweise KIs, die perfekte Phishing-E-Mails schreiben. Also die werden immer besser, immer perfider. Mein Mann hat mir kürzlich ein Beispiel, eine Phishing-Mail gezeigt. Die war so, so gut. Da hat alles gepasst. Da habe ich gesagt, naja gut, also ganz ehrlich, wenn du nicht mit, wie gesagt, du hast diesen schwachen Moment, zack. Und jetzt ist es so, künstliche Intelligenz erhöht die Komplexität enorm. Die erhöht die Dynamik, die erhöht den Druck. Und wie gesagt, wie gewährleisten wir, dass die richtigen KIs oder die richtigen Modelle miteinander kommunizieren? Wenn ich KI-Agenten im Einsatz habe, dann müssen diese KI-Agenten ja gemäß Zero Trust auch an jeder Hürde nachweisen, dass sie die richtige KI sind.
Ja, und das kann irgendwie nicht sichergestellt werden, ne?
Und das ist meines Erachtens, ich weiß es nicht, ob es dafür eine Lösung gibt. Wer diese Lösung hat, darf gerne mal in den Podcast kommen und mit mir darüber diskutieren, wie das vonstatten gehen soll. Aber wie gesagt, KI muss ja an die gleichen Grenzen stoßen, weil auch da muss überprüft werden, wer ist es, was macht die hier und wieso will sie die, warum will sie hier den Zugriff haben und hat sie überhaupt die Berechtigung, hier irgendwie Zugriff zu erfragen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die da noch gar nicht geklärt sind, vor allen Dingen eben in diesem Bereich Identitäts- und Zugriffsmanagement, ja. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn ich auch darüber nachdenke, dass bei einem Zero-Trust-Modell ja auch die Geräte und diese ganzen Dinge ja quasi permanent überwacht werden auf verdächtige Aktivitäten. Und jetzt ist es ja nun mal so, also ich habe jetzt ein paar Open-Claw-Videos gesehen. Weiß man am Ende des Tages nicht genau, was dieser Bot da eigentlich gemacht hat.
Echt so.
Weil nicht alle Wege, wie er da hinkommt, wo er hingegangen ist, aufgezeigt werden. Und wenn sozusagen Geräte verdächtige Aktivitäten überwachen, dann müssten doch solche Aktivitäten, wo nicht nachvollziehbar ist, was eigentlich, sag ich mal, bearbeitet wurde, für Logs oder für irgendwelche forensischen Daten, die wir vielleicht im Anschluss irgendwann mal brauchen, wird ja alles dokumentiert. Und wenn aber sozusagen Schritte übersprungen werden, kann ich das auch gar nicht mehr kontrollieren, dann ist das per se vielleicht verdächtig. So ein Bot, den Bot interessiert ja auch nicht, ob er irgendwie zwischen 13 und 15 Uhr arbeitet oder zwischen 0 Uhr und 3 Uhr morgens. Der kann ja permanent aktiv sein. Also auch da, wie stellen wir sicher, dass sich durch diese KI-Aktivitäten nicht permanent irgendwelche neuen Alerts oder Alarme in unserem Überwachungssystem darstellen. Also da sind für mich persönlich sind da noch sehr, sehr viele Fragen auf. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und vor allen Dingen, wie im Grunde die Sicherheit gewährleistet wird. Weil das ist, ich will jetzt nicht sagen, die Büchse der Pandora, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sag mal so, der finale Wasserfall, den braucht es meines Erachtens eher für den KI-Bot als für menschliche Täter, die sich durchs Netzwerk bewegen.
Das sehe ich genauso. Scary. Ja, ich finde die Videos auch zu OpenClaw und generell schon gruselig, was ich da alles gesehen habe. Aber interessant, was sich da alles entwickeln kann auch. Ich habe vielleicht noch die Lieblingsabschlussfrage von Ben. Wenn Cybersecurity für dich ein Tier wäre, was wäre es dann und warum?
Oh, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich kenne ja die Frage. Also ich glaube, für mich wäre Cybersecurity auf jeden Fall, das hört sich jetzt gemein an, aber es wäre vermutlich
kein Tier, sondern ein Mensch, oder?
Nein. So, nee, also eigentlich nicht. Also für mich wär's so ein Waschbär. Die können sich nämlich ziemlich gut an ihre Umgebung anpassen, sind ziemlich clever und sehen zudem auch noch niedlich aus. Und man hat festgestellt, dass sie innerhalb von kürzester Zeit unter Beobachtung und im Raum, den sie sich mit Menschen teilen, sozusagen ihr Äußeres angepasst haben, damit sie niedlicher aussehen. Und ich glaube, Cybersecurity passt sich eben auch den Räumen an, in denen Menschen damit arbeiten. Oder zumindest sollte sie sich anpassen. Und ich finde, Waschbären sind sehr, sehr faszinierende Tiere. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Cybersecurity anpassungsfähig bleibt, auch in kürzester Zeit.
Sehr guter Vergleich. Danke, Lisa. Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Bis dann.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Awareness, jetzt weiß ich Bescheid. Wie Z, wie Zero, Trust für die Sicherheit. Oh, Infosec, Infosec, Theater. Ja. A wie Awareness, Z wie Zero, Trust.
Jetzt wird's klarer.
Mit Wissen und Witz, da bleib ich dabei. Infosec, Theater, Sicherheit.